Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Ich glaube, viele Leute haben, wenn sie Kreuz hören, immer noch diese sehr dominante Deutung im Hinterkopf, dass es ein Opfer ist, was Gott vollbracht hat und dass wir durch das Blut Jesu mit Gott versöhnt sind. Also eigentlich ein sehr ja, blutrünstiges Gottesbild, was dahinter steht.
O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz.
Also tendenziell würde ich schon sagen, wenn man den oder die Jugendliche auf der Straße fragt nach Kreuz und Bedeutung, dann werden die als erstes mal sagen, sagt mir nichts, habe ich keine Beziehung zu.
Aber die Botschaft, die dahinter steckt, möglicherweise, die kann natürlich für Jugendliche dennoch mega relevant sein. Braucht aber irgendeinen Dolmetscher, der das Symbol deuten kann.
Oh, zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone.
Heute erinnern die christlichen Kirchen an das Leiden Jesu und seinen Tod am Kreuz. Karfreitag und Ostern gelten als die höchsten christlichen Feiertage. Mit Karfreitag allerdings können viele Christen nichts mehr anfangen, ganz anders Ostern. Symbole des Neuanfangs und Aufbruchs werden gerne an- und aufgenommen.
Für viele ist der Karfreitag sperrig, unbequem, provozierend, auch problematisch. Und wie wir eben schon hörten, braucht es Dolmetscher, um diesen Tag zu deuten. Wie kann man heute noch zeitgemäß vom Kreuzestod Jesu reden? Darum geht es in dieser Ausgabe von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft bei NDR Info. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch Florian Breitmeier
und Brigitte Lehnhoff.
Brigitte, du hast dich mit der Frage beschäftigt, wie Theologen heute die Botschaft vom Kreuz deuten und vermitteln. Wie bist du bei diesem Thema erstmal vorgegangen?
Ja, zuerst hat mich einfach mal interessiert, wie Berufsanfänger mit dem Thema umgehen, also junge Theologen. Nachgefragt habe ich zum Beispiel bei Maximilian Bode. Auf ihn bin ich gestoßen, weil er auch aktiv ist auf dem neuen YouTube-Kanal der Evangelischen Landeskirchen in Niedersachsen. Dieser Kanal heißt Basis Kirche und es geht darum, die christliche Botschaft kurz und prägnant an junge Leute zu bringen. Maximilian Bode ist 30 Jahre alt, schlank, hat meist eine gefärbte Haarsträhne und als wir uns getroffen haben, war es eine grüne. Er ist seit 2 Jahren Pastor in der Emmaus-Gemeinde in Bremerhaven in einem sogenannten sozialen Brennpunkt. Karfreitag, so hat er mir im Gespräch gesagt, sei für ihn ein starkes Zeichen.
Weil Gott, also Gott und Jesus sind ja eine Person, also wahrer Mensch und wahrer Gott und Gott erlebt im Kreuzestod Jesu das Einzige, was ein unsterbliches Wesen nicht erleben kann. Qua Definition, nämlich den Tod. Und das hat wiederum für mich eine unglaubliche Stärke, weil ich jetzt halt zu einem Gott beten kann, gerade wenn ich Todesangst habe oder wenn ich mich alleingelassen fühle, der nicht nur theoretisch versteht, was der Tod ist, sondern wirklich den Tod erlebt hat. Der weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, ey, Gott, ich habe scheiße nochmal Angst vorm Tod.
Maximilian Bode bringt das ja unmissverständlich und auch drastisch auf den Punkt. Das führt bei mir zu der Frage, lässt Gott bewusst seinen Sohn sterben, um so den Menschen ganz nahe zu sein? Das könnte ja auch für einige ein eher abschreckendes Gottesbild sein.
Hinter deiner Frage steht ja letztlich die nach dem Warum und nach dem Sinn dieses Todes. Und darauf antwortet Maximilian Bode ganz klassisch. Jesus sei für unsere Sünden gestorben.
Das Problem an unserem menschlichen Leben ist ja, egal wie viel Mühe wir uns geben, wir werden an irgendeiner Stelle immer wieder Bockmist machen. Und damit wir dann halt von diesem jeder Fehler wird uns angerechnet wegkommen, ist das quasi so die Raus-aus-dem-Gefängnis-Karte. Auf eine gewisse Art und Weise einen Freifahrtschein, der umgedrehte Freifahrtschein, der sagt, hey, ihr werdet es nicht schaffen, ohne Mist zu machen, durch euer Leben zu gehen. Aber Gott wird uns das nicht ankreiden und uns daraus keinen Vorwurf machen. Und das, finde ich, wiederum gibt mir und meinem Leben eine unglaubliche Freiheit.
Wie tief dieses Motiv kulturell verankert ist, macht Bodes Hinweis auf die Popkultur deutlich. Er nennt zum Beispiel die Marvel-Filme, in denen Aufopferung eine Rolle spielt, oder auch den Filmklassiker Matrix.
Aber auch in so total vermeintlich platten Filmen wie dem Lego-Movie findet sich genau dieses Motiv, dass ich opfere mich als Held für meine Freundinnen, um sie zu retten. Und dieses Motiv, wie gesagt, finde ich popkulturell an sehr vielen Stellen. Und ich glaube, damit wird es dann auch verständlicher, was eigentlich gemeint ist, wenn es heißt, Jesus ist für unsere Sünden gestorben.
Das ist ja jetzt, wie du schon gesagt hast, Brigitte, die klassisch-theologische Deutung. Aber ist es nicht so, dass gerade diese Sicht auf den Kreuzestod inzwischen auch umstritten ist in der Theologie?
Ich sag's mal so, die gottesdienstliche Praxis ist geprägt von einem Widerspruch, und zwar in beiden Kirchen. Kritiker sprechen sogar von einer christlichen Schizophrenie. Warum? In der Liturgie zum Beispiel, wir brauchen da nur an das Abendmahl zu denken, ist davon die Rede, dass Jesus alle Sünden auf sich genommen hat und für uns gestorben ist. Auch in vielen Liedern im Gesangbuch finden sich solche Texte. Und da sagen inzwischen etliche Theologen beider Konfessionen, dass diese Deutung des Kreuzestodes nicht mehr zu vertreten ist. Magnus Stried zum Beispiel argumentiert so. Er ist katholischer Fundamentaltheologe an der Universität in Freiburg. Und für diesen Podcast haben wir ihn gefragt, welche denn heute die gängigen Kreuzesdeutungen sind.
Es gibt zwei konkurrierende Deutungen. Die eine stammt aus sehr, sehr frühen Jahren. Das beginnt im 4. Jahrhundert und wird dann vor allem im 11. und 12. Jahrhundert ausgebaut. Und die hat sich kirchenübergreifend sehr lange gehalten. Eigentlich wird sie bis heute auch durchgehalten. Dass Gott ein notwendiges Sühneopfer am Kreuz braucht, um sich überhaupt mit der Menschheit versöhnen zu dürfen. Im Hintergrund wirkt noch eine ganz andere Vorstellung, nämlich, dass die gesamte Menschheit in der einen Tat Adam schuldig geworden sei. Das ist die eine Interpretation. Die andere Interpretation lautet, Gott wird deshalb Mensch, um als Mensch seine unbedingte Liebe in der Welt zum Menschen erfahrbar werden zu lassen. Und dann bekommt der Kreuzestod auch eine ganz andere Bedeutung. Dieser Jude aus Nazareth kommt unter die Räder der damaligen religiösen und politischen Konflikte und er wird als Sklave hingerichtet. Die Römer hatten kein Interesse an Aufruhr und haben deshalb kurzen Prozess gemacht.
Gibt es eigentlich in der Deutung auch gravierende Unterschiede zwischen der katholischen und evangelischen Theologie?
Nein, zunächst einmal nicht. Luther hat eher sogar das traditionelle Moment verschärft, weil er als Augustiner von einer zutiefst pessimistischen Anthropologie, einer pessimistischen Lehre vom Menschen geprägt war. Und er hat an dieser Stelle eher sogar noch verschärfend gewirkt als abmildernd. Aber was man sagen muss, in den protestantischen Kirchen gibt es natürlich eine freiere Debattenkultur, sodass tatsächlich hier auch andere Interpretationen schneller Raum greifen konnten.
Welche Deutung ist denn Ihrer Meinung nach dann heute noch vermittelbar von diesen ja doch zwei Positionen, die Sie jetzt herausgeschält haben?
Ja, zunächst einmal ist ja zu beobachten, dass gar nicht mehr offensiv im Raum der Kirchen über solche Fragen diskutiert wird. Und das weist für mich darauf hin, dass man die klassische Theologie überhaupt nicht mehr verkaufen kann. Der Gott, der dort angeboten ist, widerspricht dem moralischen Bewusstsein des Menschen. Warum soll ein Gott ein blutiges Opfer am Kreuz brauchen, um sich mit der Menschheit versöhnen zu können? Dieser Gott wäre ja weniger moralisch, als der Mensch zumindest sein könnte. Der zweite Grund ist der, wenn man mal wirklich darauf schaut, was der Jude Jesus gewollt hat, dann wollte er Gerechtigkeit in sozialen Verhältnissen. Dieser Jesus kannte keine Erbsünde, er kannte auch nicht eine solche krude Sühnevorstellung, sondern er wollte schlicht und einfach nah sein bei den Menschen und ihnen so Gottes heilsame Gegenwart vermitteln.
Da stellt sich natürlich die Frage, dann warum musste er sterben bei all den Möglichkeiten, die er doch als Gottes Sohn gehabt hat.
Dieser Jesus war ganz Mensch, in allem uns gleich. Dieser Jesus agiert so, wie er agieren konnte, nämlich als Mensch. Als er dann qualvoll am Kreuz hing, sterben musste, konnte auch er sich nur der Hoffnung übergeben, dass ein Gott da sein würde, der ihn aus diesem Tod retten würde. Aber das ist das Faszinierende des christlichen Glaubens bis heute. Die Vorstellung, Gott selbst wird Mensch, und handelt jetzt als Mensch, unter Menschen und hat auch nur diese Möglichkeiten.
Soweit zunächst das Gespräch mit dem katholischen Fundamentaltheologen Magnus Stried. Brigitte, du hast ja über den Kreuzestod auch mit Julia Knob gesprochen. Die katholische Theologin ist Professorin für Dogmatik, das heißt für Glaubenslehre an der Universität Erfurt. Gibt es denn da auch deutliche Abweichungen in der Meinung?
Nein, da gibt es eigentlich nur Übereinstimmung. Zum Beispiel in der Auffassung, der christliche Gott brauche nicht das Opfer seines Sohnes. Allerdings bei der Frage nach dem Warum des Kreuzestodes nehme ich zumindest eine andere Akzentuierung wahr. Magnus Stried sagt ja klipp und klar, Jesus musste sterben, weil er religiös wie politisch unbequem war. Julia Knob antwortet auf die Warum-Frage meiner Meinung nach deutungsoffener.
Das ist die Frage, die im Laufe der ganzen Christentumsgeschichte gestellt und nicht beantwortet worden ist. Wir haben das Phänomen, dass wir ein außerordentliches Ereignis zum Kernpunkt oder zum Anfangspunkt haben. Und zwar nicht nur das Kreuz, sondern immer das Kreuz in Verbindung mit dem Auferstehungsglauben. Und wir haben dann ein großes Fragezeichen daran, was das bedeutet. Und ich glaube, dass das Gottesbild, was mir plausibel erscheint, ist eben keines, in dem das notwendig gewesen wäre, in dem man einen zwingenden Grund, also eine zwingende Ursache dafür hätte bestimmen können, sondern in dem man wahrnimmt, so handelt Gott offenbar. Und dann kann ich versuchen, das zu deuten.
Kann man heute noch jemanden den Kreuzestod erklären und zeitgemäß deuten? Daran wird ja am Karfreitag erinnert. Das ist heute unser Thema. Brigitte, wie bist du bei deinen Recherchen über den Kreuzestod noch weiter vorgegangen?
Mich hat natürlich interessiert, wie wird denn nun dieses Thema im Theologiestudium vermittelt? Nachgefragt habe ich ganz bewusst bei der CVJM-Hochschule in Kassel. Sie bezeichnet ihr Profil als missionarisch-sozial und dort studieren junge Menschen aus evangelischen Landeskirchen, Freikirchen und neuen charismatisch geprägten Gemeinschaften. Religionssoziologisch gesehen bewegen sich die Studierenden zwischen religiös und hochreligiös, so hat es Tobias Feigs formuliert. Er ist Professor an der Hochschule und von ihm wollte ich wissen, ob gerade wegen der religiösen Ausrichtung der Hochschule womöglich eine bestimmte Deutung dominiert.
Durch die Geschichte, also auch schon im Neuen Testament, gibt es ja unglaublich viele verschiedene Kreuzesdeutungen. Wenn wir eben in die Bibel reinschauen, gerade bei Paulus finden wir natürlich auch dieses Opfer und diese Sühne, aber eben auch diese ganze Frage nach Versöhnung, nach Solidarität, nach Selbsthingabe, nach Befreiung, ja, bis hin zur Weltverwandlung. Der ganze Kosmos, schreibt Paulus im Galaterbrief, soll durch die Kraft des Kreuzes verändert werden. Und diese multiple Perspektive, die wird dann natürlich in den Vorlesungen auch behandelt. Und die Studierenden müssen dann am Ende selbst entscheiden, was sie für sich selbst auch für am plausibelsten halten.
Diese Aussage finde ich ungemein aufschlussreich. Mir hat sie jedenfalls geholfen zu verstehen, warum in allen Gesprächen, die ich geführt habe, irgendwann es nicht mehr um diese oder jene Lehrmeinung ging, sondern es hieß dann immer, ich sage Ihnen jetzt mal meine persönliche Meinung.
Ja, und was für eine persönliche Meinung hat Tobias Feigs, der Professor an der CVJM-Hochschule in Kassel?
Ich habe eine Zeit lang in Südafrika studiert und dort ist eine Kreuzesdeutung viel, viel stärker als bei uns, nämlich die Kreuzesdeutung der Solidarität. Dass Gott in Christus hinabgestiegen ist in das menschliche Leid und Elend und in Gewaltlosigkeit diesen Weg gegangen ist, trotz unschuldig zu sein und so Solidarität zeigt mit denen, die von unserer Gesellschaft ausgegrenzt werden. Und das ist ja was, was auch Jugendliche, junge Erwachsene erleben. Also bis hin, dass man so bezeichnet wird auf dem Schulhof, du Opfer. Ja, und dadurch wird einem gesagt, du bist weniger wert, du gehörst nicht dazu. Das ist eine Art der Erniedrigung. Und das sind ja schon Anknüpfungspunkte, um genau darüber zu reden. Jesus ist du Opfer geworden. Jesus ist selbst Opfer geworden.
Interessant finde ich den Hinweis von Tobias Falks auf eine Unterscheidung im Englischen. Dort gibt es zwei Begriffe für Opfer. Sacrifice hat eher diesen religiösen Aspekt des Geopfertwerdens um eines größeren Ziels willen. Victim dagegen meint das passive Opfer. Und diese Victim-Perspektive kommt dem Theologen oft zu kurz, würde aber seiner Meinung nach helfen, Menschen das Thema Kreuzestod näher zu bringen. Und übrigens hebt auch die katholische Theologin Julia Knop genau diesen Aspekt hervor, die Solidarität mit den Leidenden, mit Opfern, Kriegsopfern, Folteropfern.
Aber generell bleibt doch das Thema des Kreuzestodes schwierig. Wir haben es ja religionssoziologisch gesprochen mit einem Traditionsabbruch und auch einer Entfremdung von den christlichen Kirchen zu tun. Wo soll man da als Religionspädagoge, aber vielleicht auch als Suchender, der so seine Perspektive auf den Karfreitag sucht, denn überhaupt noch andocken?
Bei den Bildern und Vorstellungen, die überhaupt noch da sind. Der Theologieprofessor Tobias Falks hat an Schulen entsprechende Untersuchungen gemacht. Schülerinnen und Schüler konnten sich zum Beispiel ein christliches Symbol aussuchen und dies dann deuten.
Da hat zum Beispiel einer das Kreuz ausgesucht. Und dann haben wir im Interview gefragt, und was bedeutet das Kreuz? Und er sagt, na, das Kreuz bedeutet für mich Gesundheit. Ich habe dann nachgefragt, könntest du das ein bisschen erläutern? Und er sagt, naja, klar, wegen meinem Fußball-Lieblingsspieler von Juventus Turin, Del Piero. Und ich sage, könntest du es noch mal ein bisschen erläutern? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Dann sagt er, naja, der hat doch im Interview gesagt, seit er sich bekreuzigt, wenn er aufs Spielfeld geht, hat er sich nicht mehr verletzt. Und deshalb bedeutet das Kreuz für mich Gesundheit und ich habe immer ein Kreuz dabei und habe mir auch eins aufgehängt im Zimmer, dass ich gesund bleibe.
Und was für Schlüsse zieht jetzt der Theologe aus dieser Schülerantwort?
Dass Religionspädagogen solche subjektiven Kreuzesdeutungen aufnehmen und darüber mit Jugendlichen im Gespräch bleiben sollen.
Weil ich glaube, dass wir von Theologinnen und Theologenseite oft uns verhaken in diesen konfessionellen Kreuzesdeutungen, in traditionellen Kreuzesdeutungen, aber eine Generation heranwächst, die damit überhaupt gar keine Berührung hat und die es auch gar nicht interessiert. Und wir führen irgendwelche Metagespräche auf Theologenseite, die aber diese Generation völlig verliert.
Dann gibt es ja noch weitere schwierige Begriffe rund um den Karfreitag und auch das Ostergeschehen. Ein ganz wichtiger ist ja die Auferstehung. Wie wird die denn heute von theologischen Expertinnen und Experten gedeutet?
Ja, über die Auferstehung habe ich mit Kerstin Hochharz und Matthias Hülsmann gesprochen, Dozentin und Dozent am Religionspädagogischen Institut in Loccum. Das ist eine Einrichtung der Hannoverschen Landeskirche, in der sich zum Beispiel Lehrkräfte aller Schulstufen fortbilden lassen können. Überraschend für mich, das Thema Auferstehung ist gar keine so große Hürde. Matthias Hülsmann geht da naturwissenschaftlich ran. Er argumentiert mit ständig fortschreitenden Erkenntnissen, die dazu führen, dass Grenzen immer mehr verschwimmen. Zum Beispiel die Grenze zwischen Materie, Geist und Energie.
Die Erkenntnis mittlerweile, dass wir ja aus bestimmten Atomen bestehen, die unser Bewusstsein erzeugen. Also wer bin ich? Dieses Ich wird erzeugt durch Atome, die in mir sind, in meinem Körper, die aber sozusagen durchgetauscht werden. Im Laufe von ein paar Jahren, Jahrzehnten oder sowas, sind diese Atome, die ich gewesen bin, nicht mehr hier, sondern jetzt bei anderen Anwesenden oder in der Kuh da draußen oder im Eichhörnchen. Und ich glaube, dass da auch Auferstehung dran deutlich werden kann. Also es geht nicht verloren, sondern da bleibt etwas, auch wenn sozusagen die Dinge ausgetauscht werden.
Und Kerstin Hochharz beobachtet, dass es Jugendlichen überhaupt nicht schwerfällt, sich quasi in verschiedenen Welten zu bewegen.
Wir in unserem alten Alter hier, wir unterscheiden ja noch sehr zwischen realer Existenz und Existenz im Netz zum Beispiel. Für Jugendliche ist das eine einzige Existenz. Ich existiere als Person genauso über meine Pfade, die ich im Netz hinterlasse, wie ich hier analog ihnen gegenüber sitze. Dieses Diffuse zwischen Leben und Tod und Leiblichkeit und Nichtleiblichkeit ist für sie viel, viel eindeutiger als für uns.
In früheren Jahrhunderten, da war ja die Vorstellung weit verbreitet oder auch selbstverständlich, dass die Menschen sich vorgestellt haben, dass sie auch wieder leiblich auferstehen würden. 1950 noch hat Papst Pius XII. Die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel zum katholischen Dogma erklärt. Tatsache ist doch aber auch, dass Menschen sich das heute nur noch sehr schwer vorstellen können, diese leibliche Auferstehung.
Tatsächlich ist mir bei meinen Recherchen diese Meinung auch nicht begegnet. Für Magnus Stried, den katholischen Fundamentaltheologen, drückt sich im Begriff Auferstehung die Hoffnung aus, dass Gott über den Tod hinaus das bewahrt, was den Menschen ausmacht, nämlich seine Identität. Wie auch immer man sich das dann vorstellen kann. Und die Dogmatikerin Julia Knop weist darauf hin, dass schon das Wort Auferstehung ein Hilfsbegriff ist, um etwas zu beschreiben, was nicht wirklich erklärbar ist.
Wir haben ja auch im Neuen Testament keine Beschreibungen von Auferstehung. Wir haben eigentlich nur die Reaktionen darauf, dass Leute ihn gesehen haben, dass Leute innerlich verändert worden sind, dass sie Kraft geschöpft haben, dass sie aus so einer frustrierten Depression herausgekommen sind und plötzlich missionarisch aktiv wurden. Und vielleicht ist es genau das, was Auferstehung ausmacht, dass man aus Verzweiflung heraus, aus Flucht, aus Lüge, aus einer Selbstverkehrung herausfindet und Kraft schöpft, dass man gerne leben möchte, dass man Verbindungen hält, dass das, was zwischen Menschen wichtig ist, nämlich die eigene Identität und die eigene Verbundenheit, dass das bewahrt bleibt, dass das im Letzten dasjenige ist, das trägt.
Das hieße ja, dass man den Gedanken der Auferstehung auch schon auf das Hier und Jetzt übertragen kann. Was mich dann noch interessiert, ist der Aspekt der Erlösung, der ja auch im Zusammenhang mit dem Karfreitags- und Ostergeschehen eine wichtige Rolle spielt. Was hast du denn dazu erfahren in deinen Gesprächen?
Dass auch dieser Begriff schon immer umstritten war. Man muss da einfach genau gucken, unter welchen historischen Bedingungen welche Erlösungsvorstellung entstanden ist. Und das dürfte auch der Grund sein, warum Kerstin Hochhartz zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Kreuzestod nicht von Erlösung spricht. Sie macht den Gedanken des Beistands stark.
Ich glaube, Jugendliche erleben ja gerade seit Corona und auch jetzt in diesen Zeiten des Ukraine-Krieges, wie labil und wie instabil ihr Leben tatsächlich ist. Wie die Säulen, auf die sie das aufgebaut haben, wie die Zukunftspläne, die sie gemacht haben, plötzlich alle über den Haufen geworfen werden. Und zwar ohne, dass sie etwas selbst dazu beitragen können. Und diese Instabilität des Lebens ist ja tatsächlich etwas, was menschliches Leben ausmacht. Da brauche ich tatsächlich meines Erachtens nach jemand an meiner Seite, der eben genau solche Instabilitäten erlebt hat.
Ihr Kollege Matthias Hülsmann bekräftigt diese Aussage, ergänzt sie aber um einen Gedanken, den man meines Erachtens durchaus mit Erlösung in Verbindung bringen könnte.
Wir leben in einer Welt oder haben sehr lange gelebt in einer Welt von Gewinnern. Es geht immer darum, die Goldmedaille zu kriegen. Es geht immer darum, der Beste zu sein, die meisten Follower zu haben, sich in Konkurrenz mit anderen als Sieger herauszustellen. Und ich finde, das Kreuz ist genau das Gegensymbol, nämlich das Symbol der Verlierer. Hier ist jemand nicht da angekommen, wo er eigentlich hin wollte. Also etwas sehr drastisch pointiert könnte man sagen, das Christentum ist eine Religion für Versager. Für Menschen, die sozusagen nicht den optimalen Weg schaffen, sondern irgendwie am Boden liegen und sich deshalb aber nicht alleine fühlen müssen, sondern weil sozusagen in Jesus da jemand ist, der das selber durchgestanden hat. Und jetzt kommt die Auferstehung ins Spiel, wo es dann gut ausgegangen ist. Also Gott nimmt sozusagen die Verlierer, die Versager und macht sogar noch was draus.
Freitag und Ostern aus Sicht einer Gemeindepastorin. Das ist die nächste und letzte Station in unserem Podcast heute. Brigitte, du hast mit Hanna Jacobs gesprochen. Sie ist 34 Jahre alt, war Gemeindepastorin in Hannover und arbeitet jetzt bei der Diakonie in Himmelstür in Hildesheim beim kirchlichen Dienst.
Ja, und sie hat mir zunächst einmal einen kleinen Einblick gegeben in ihre persönliche Befindlichkeit zu Ostern.
Viele Leute denken ja immer, Weihnachten ist am anstrengendsten im Pfarrberuf. Aber eigentlich habe ich das so erlebt und kenne auch Kolleginnen und Kollegen, denen das so geht, dass eigentlich Ostern wahnsinnig anstrengend ist. Also gerade diese Karwoche, wo ganz viele verschiedene Ereignisse und damit auch Gefühle transportiert werden müssen und sich in einem irgendwie breit machen. Man hat Gründonnerstag, die Feier des letzten Abendmahls, wo Gemeinschaft ganz stark wird. Und dann hat man am nächsten Tag den großen Verrat, das Leiden von Jesus bis hin zum Tod und am Karsamstag dann die Stille. Und dann am nächsten Tag hat man schon wieder die Auferstehung, das Licht, das Leben. Also es ist in kurzer Abfolge irgendwie ganz viel hintereinander, was passiert.
Hanna Jacobs hat mir erzählt, dass sie ein Ritual entwickelt hat, das in den verschiedenen Einrichtungen der Diakonie jetzt in diesen Tagen vollzogen wird. Und zwar sehen die Bewohner und Bewohnerinnen Saat für Blühwiesen aus und werden das Wachstum der Blumen dann über die nächsten Wochen beobachten.
Ich finde, das ist ein ganz tolles Bild, auch etwas, was man praktisch machen kann. Es gibt sogar ein Passionslied, was so heißt, Korn, das in die Erde fällt, weil es ja genau das zeigt, dieses Sterben müssen, in die Dunkelheit gehen. Man sieht eine Zeit lang nichts und dann kommt da was Neues raus, was noch schöner ist als das, was drin war. Aus diesem glatten Korn wird dann plötzlich ein grüner Keim und irgendwann wird daraus eine schöne Blume. Ja, das sind Symbole, die helfen nachzuvollziehen, die es ja auch in der Bibel gibt, das ein bisschen zu begreifen, dieses Wunder des neuen Lebens.
Tatsächlich finde ich auch, dass das ein sehr schönes, anschauliches Symbol ist. Allerdings habe ich mich gefragt, ob dabei der Tod nicht doch etwas ausgeblendet wird. Hanna Jacobs meinte daraufhin, dass das auf den ersten Blick so scheinen mag.
Wobei es auch da ja bei diesem Ritual eine Phase des Wartens und des Vertrauens, des Aushaltens gibt, dass man irgendwie noch nichts sieht. Der Tod ist ja auch ein großes Aushalten dessen, dass wir nicht wissen oder hier noch nicht sehen und mitbekommen, was mit Menschen passiert, die gestorben sind, wie die Auferstehung aussieht, wie der Himmel aussieht.
Das war Vertikal Horizontal, der Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Provozierend und problematisch, wie ist der Tod Jesu am Kreuz zu deuten? Diese Folge ist eine Wiederholung vom April 2022. Den Podcast Vertikal Horizontal könnt ihr auch abonnieren. Er ist zu finden in der ARD Audiothek und auch unter ndr.de/info.
Hinweise und Kritik haben wie immer eine Mailadresse: vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich heute Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.